Mensch Meier. 12 Stunden deutschsprachige Musik. Auf Radio 1.
Niemals Stress mit Bullen. Eine Art Update zu Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry aus den 90ern. Das war die eritreisch-deutsche Rapperin Nura aus Berlin. Sie war zusammen mit Juju bis 2018 das Duo Sixten. Deutschrap ist seit einigen Jahren ja allgegenwärtig in deutschen Album- und Singlecharts. Und auch bei den Streaming-Anbietern, der meistgestreamte Rapper 2022 war der Berliner Luciano. Sein Album mit Jastic wurde weltweit über 400 Millionen Mal gestreamt. Aktuell finden sich in den deutschen Singlecharts Rapper wie Apache 207, Jizzes und Bones mit Olexesh und auch Rapperinnen wie Bad Momsey und Domiziana. Und obwohl Frauen im Deutschrap mittlerweile erfolgreich mitmischen, ist das Genre doch noch sehr männerdominiert. Darüber habe ich vor der Sendung mit der Soziologin Heidi Süß gesprochen. Sie forscht zu Rap, Geschlechterverhältnissen und Männlichkeit im Hip-Hop. Hallo Heidi Süß.
Hallo, danke für die Einladung.
Wie sieht's denn 2023 mit der Überrepräsentation von Männern im Deutschrap aus?
Ich würde sagen schlecht, beziehungsweise aus Männersicht wahrscheinlich gut. Man würde ja meinen wollen, es hätte sich was getan hier, rein prozentual, vor allem seit Deutschrap MeToo und seit so feministischen Initiativen, die es ja schon gab in den letzten Jahren. Aber wenn wir uns die großen Playlists angucken, vor allem Modus Mio, die größte Rap-Playlist auf Spotify zum Beispiel, dann haben wir hier einen Frauenanteil von, ich würde sagen, 10%, 5%. Ich habe es jetzt nicht mathematisch berechnet, aber sowas in der Art. Wir haben da natürlich eine Nina Chuba und eine Bad Moms J, Domiziana, vielleicht noch zwei, drei andere. Aber das war's dann auch. Und der Rest sind eigentlich Typen. Und tatsächlich, wenn ich das noch dazu sagen darf, ist jetzt nichts, was Rap-spezifisch ist. Ne? Es gibt eine aktuelle Studie, die tatsächlich sich mit Geschlechterverhältnissen und Repräsentationen der Musikindustrie beschäftigt hat. Und die arbeitet leider traurigerweise heraus, dass da in den letzten Jahren eigentlich so gut wie nichts passiert, dass das stagniert, teilweise sogar gerade bei Festivals noch sogar zurückgeht und noch mehr Männer sozusagen auf den Bühnen stehen als Frauen. Und das ist schon bitter.
Und woran liegt das? Weil so, wenn man sich die Singlecharts zum Beispiel anguckt, dann könnte ja doch irgendwie ein bisschen anderer Eindruck entstehen, dass da viele Frauen sind, auch in Sachen Rap.
Ja, also das steht natürlich einer anderen Entwicklung gegenüber, die eigentlich schon die ist, dass wir, wenn wir auf die letzten 40 Jahre zurückblicken, einen wahnsinnigen Anstieg von Frauen, weiblichen und auch queeren Acts im Rap zu verzeichnen haben. Aber bis sozusagen diese Strukturen sind halt, wie das eben so ist, so behäbige Gebilde, sag ich jetzt mal, bis die verändert werden und bis diese ganzen männlich-homosozialen Zusammenhänge da aufgebrochen werden, ne? Und Typen laden sich gegenseitig ein und Produktionsteams sind männlich und Kameraleute sind männlich und Management-Etagen sind männlich, bis man das so ein bisschen irgendwie aufweicht und dann mal eine Quote reinbringt, damit das mal diverser wird. Das wird einfach eine Weile dauern. Da hat man mit so ein 3-4 Interviews, die ich ja regelmäßig auch gebe zum Thema oder mit so einer Deutschrap MeToo-Initiative halt noch nicht so viel verändert. Auch wenn das total wichtig ist, dass das passiert, aber sowas muss halt sozusagen andauernd regelmäßig passieren, sodass das mal langsam wirklich auch Veränderungen, strukturelle, bewirkt.
Mhm. Deutschrap war und ist ja ein Genre des harten Mannes, also hypermaskulin, gern sexistisch, homophob, oft auch antisemitisch. Man muss auch sagen, Rap ist nicht mehr gleich Rap, also das Genre ist aufgeweicht, da ist sehr viel Pop mit drin. Inwieweit hat das den Rap und vielleicht auch seine Themen verändert?
Also ich würde schon sagen stark. Also die Kommerzialisierung, aber auch andere Trends wie Digitalisierung zum Beispiel haben Rap-Musik stark verändert. Also der Rap vor 40 Jahren, auch vor 30, auch vor 20, auch noch vor 10 ist mit dem heute überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Also wir hatten so einen wellenförmigen Verlauf der Kommerzialisierung im Deutschrap, würde ich sagen, ging immer wieder mal hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Seit ungefähr, würde ich sagen, 2016 rum, das war dieser Afro-Trap-Hype um Ruff und Bones und so weiter, ging das wirklich rapide bergauf. Dann kamen noch weitere Leute dazu, so KMN-Gang, Apache, Jamule, also so Leute, die so Gangster-Pop, würde ich jetzt mal sagen, machen. Es ist schon irgendwie ästhetisch und klamottentechnisch, vom Habitus her, von den Sprachspielen, ist es schon irgendwie sehr nah dran an Rap auf eine Weise, aber es ist auch sonst, also es ist sehr melodisch, es ist sehr tanzbar, also Apache spielt ja viel mit Eurodance zum Beispiel. Es ist schon sehr poppig geworden und es ist auch inhaltlich insofern durchaus verwässert im Mainstream. Also die großen politischen Messages werden jetzt hier im Mainstream-Rap wirklich nicht gedroppt. Da wird nach Schema F gearbeitet, die Leute haben jetzt verstanden, dass man Business machen kann mit dieser Musik, arbeiten ihren Kram Arm runter, das verkauft sich gut und fertig. Also sehr viel Originelles, Innovatives sehe ich da leider in letzter Zeit überhaupt nicht.
Und wo würdest du dann sehen, dass es im Deutschrap, wo ein anderes Bild als das vom harten Mann gezeichnet da wird, der keine Gefühle zeigen darf? Also wo kommen auch mal Schwächen oder anderes Schema als heterosexuelle Beziehung, Mann trifft Frau, umgedreht, wo finden andere Geschichten statt im Deutschrap?
Ja, also bei allem Szene-Bashing, das ich ja schon immer wieder betreiben will und auch muss, finde ich, passiert wirklich auch total viel Gutes und Interessantes schon auch in dieser Szene und in dieser Musik. Also auch im Mainstream, man muss auch wirklich sagen, auch im Gangster- und Straßenrap-Bereich kann man seit 2-3 Jahren wirklich eine Entwicklung beobachten, dass mehr über Gefühle, Depressionen, Ängste, Verlust, Trennung, Scheidung, Herzschmerz gerappt, auch gesungen wird. Tatsächlich ist es sehr melodisch geworden. Also wenn man so will, so feminin kodierte Emotionen werden irgendwie mehr und mehr offensichtlich artikulierbar, wird oft noch eingefangen durch so eine maskuline Rahmenerzählung, da wird dann im Video natürlich dann trotzdem irgendwer abgeballert und so, ne? Damit das irgendwie offensichtlich erzählbar ist überhaupt, muss das immer so ein bisschen eingefangen werden.
Rapperinnen spielen heutzutage ja auch eine Rolle im Deutschrap, du hast es vorhin gesagt, so 5-10%, die erfolgreich sind. Was macht das mit dem Genre?
Also ich würde sagen, der Aufstieg von Frauen allein schon quantitativ in dieser Szene ist eine der signifikantesten Entwicklungen, die Deutschrap überhaupt durchlaufen hat in seiner ganzen Geschichte. So, also ich komme ja selber aus dieser Kultur. Vor 10, 20 Jahren war das unvorstellbar. Heute haben wir eine riesige Range an, also allein in diesem Weiblichkeitsspektrum. Wenn du ein bisschen R&B, souligen Rap hören willst, dann kannst du Layla hören. Wenn du irgendwie was Conscious, Politisches, Queeres hören möchtest, dann kannst du Ebbo hören. Wenn du dich schwarz identifizierst und Bock hast auf Straßenrap, dann hörst du Nura oder was auch immer. Du kannst heute wirklich, du hast so viele Möglichkeiten, so viele Identifikationsfiguren. Und das ist schon outstanding, würde ich sagen. Wenn wir zurückblicken in die Geschichte, es gab sie zwar immer, Frauen, Cora E., Mansha Friedrichs und in den 80er schon und auch Nina MC und was weiß ich, irgendwie Sabrina Setlow, Fiver MC später. Aber der Erfolg, auch gerade kommerziellerseits, den so Shirin David und solche Leute, Bad Moms J, gerade verzeichnen, ist schon beachtlich und macht, glaube ich, gerade mit jungen Mädels echt viel jetzt so im Aufwachsensprozess, weil man einfach jetzt ja Frauensexualität, weibliche Körper und auch mehr queere Personen sieht und sich da halt auch einfach abgeholt fühlt.
Also auch die kritische Rap- und Männlichkeitsforscherin Heidi Süß betont die Sichtbarkeit von Frauen, weiblich gelesenen Menschen in der Öffentlichkeit, in dem Fall im Rap-Business, wie wichtig das ist. Ich habe mit Heidi Süß auch über die queere Rap-Szene gesprochen, die im deutschsprachigen Raum sehr lebendig ist. Da passiert gerade viel. In Österreich zum Beispiel gibt es die Musikerin Kerosin 95. Die hat einen Song namens Transagenda Dynastie veröffentlicht. Der Song ist eine Ansage an alle Leute, die die Existenz von Transmenschen in irgendeiner Weise in Frage stellen, unter anderem die sogenannten TERFs. In Transagenda-Dynastie gibt's auch die tolle Textzeile: Was gibt's heute zum Mittagessen? Ich glaube Beef. Das ist der Vibe des Songs. Kerosin 95.
Der Asphalt brennt, die Wolken stehen tief. Heute ist der Tag eurer Dystopie. Pures Glück, das durch meine Venen fließt. Das ist die große Party, die ich habe. Alles, was ihr vermisst.
Transagenda Dynastie von Kerosin 95 aus Österreich an unserem Radio Day. Mensch Meier hier auf Radio 1, wo es bis 16 Uhr noch um Deutschrap gehen wird. Ich habe vor der Sendung mit der Soziologin Heidi Süß gesprochen. Sie forscht zu Rap, Geschlechterverhältnissen und Männlichkeit im Hip-Hop. Wir haben uns auch über die Flinter-Rap-Szene unterhalten, wo seit einiger Zeit viel passiert. Flinter ist eine Abkürzung, die für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre und Transagenda-Personen steht. Ich wollte von Heidi Süß wissen, was die Flinter-Szene ausmacht.
Also erstmal muss man wissen, dass diese ganze Szene in sich jetzt auch wirklich super heterogen ist. Also das ist nicht diese eine Szene mit dieser einen politischen Einstellung und so weiter und so fort. Also die Szene ist in sich sehr divers und ich würde auch mal meinen, es gibt schon immer queere Acts im Deutschrap. Diese Geschichte wird auch von einigen Leuten da auch so ein bisschen aufgearbeitet gerade. Aber jetzt kommt man natürlich auch durch andere Entwicklungen, Digitalisierung und so weiter und so fort, kommt man halt auch einfach zu mehr Repräsentation. Man hat mehr Möglichkeiten. Die Leute sind total vernetzt inzwischen, was auch gerade wichtig ist, irgendwie für so eine Szene, supporten sich gegenseitig. Es gibt total viele Festivals, irgendwie Flinter-Rap-Festivals, Konzertreihen, die es auch wirklich schaffen, bis auf die ganz großen Hip-Hop-Festivals, auf Splash-Festival zum Beispiel. Homies ist so ein Kollektiv. 365 Female MCs ist ein Kollektiv, was sich für die Sichtbarmachung von Frauen und queeren Personen im Rap einsetzt und so weiter und so fort. Also auch Bücher werden geschrieben von Suki und Ghazal jetzt vor 2 Jahren. Auch Lektüre-Empfehlung meinerseits. Also da passiert unheimlich viel. Und die Szene, so wie gesagt, so heterogen sie ist, aber sie professionalisiert sich auch stark und die Produktionen sind wirklich richtig, richtig gut und wirklich, richtig gut hörbar. So, ich war jetzt auch schon öfter auf solchen Konzerten. Ich habe auch mal Kerosin 95 live gesehen und das ballert richtig krass. Also es ist auch eine super Stimmung auf den Konzerten. Die Leute sind total sensibel miteinander. Keiner kippt hier irgendwie Bier in Ausschnitt oder irgendwie labert dich blöd voll oder so. Also jetzt kann man auch nicht verallgemeinern wahrscheinlich, aber es ist sehr, sehr angenehm und ich freue mich sehr über diese Entwicklung, weil das endlich mal auch andere Geschichten sind, die jetzt hier erzählt werden.
Ich würde als letzte Frage noch mal ganz kurz zu Rapperinnen zurückkommen im Deutschrap. Zum Beispiel eine Rapperin wie Shirin David, die ihren Körper ja sehr in den Vordergrund stellt. Da kann man sich auch fragen, inwiefern, also wenn Rapperinnen sich selbst sexualisieren und dann die Körper oft so aussehen, als würden sie Männerfantasien entspringen. Inwiefern ist es trotzdem Empowerment oder ist es eben nur die eine weitere kapitalistische Verwertungskette?
Ja, es ist beides. So, es ist auf der einen Seite auf jeden Fall Empowerment, weil hier einfach Körper und weibliche Sexualität, die ja lange auch einen Objektstatus hatte, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir irgendwie in einem patriarchalen System leben und so weiter, weil hier einfach weibliche Körper und weibliche Sexualität selbstbewusst zurückerobert wird. Shirin David wackelt selbst mit dem Arsch. Sie steht nicht in irgendeinem Auto im Rapper-Video und ist irgendwie das schmückende Beiwerk, sondern sie ist stolz auf ihre Curves und so weiter. Und das finde ich auch total gut. Sowas gab es damals in meiner Zeit zum Beispiel nicht, so eine selbstbewusste weibliche Sexualitätsperformance. Klar kann man auf der anderen Seite aber immer sagen, ja, natürlich setzt das wieder irgendwie traditionelle und hypersexualisierte Bilder von Weiblichkeit erneut ein. Und natürlich ist das total marketable. Und natürlich kann man sich fragen, okay, dieser Körper ist für die meisten Mädels und Frauen wahrscheinlich nicht erreichbar. Und natürlich ist das auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein verwässerte feministische Message, die da so ein bisschen erzählt wird, die sich halt einfach der Schönheitsindustrie und all diesen ganzen kapitalistischen Strukturen halt unterwirft und anpasst, anstatt sie zu hinterfragen. Das ist immer ein Dilemma. Aber ich finde es gut, dass es da ist, dass es passiert, dass es sichtbar ist. Und wenn wir darüber reden regelmäßig und dann eine schöne Diskurskultur gemeinsam entwickeln, in der wir darüber quatschen, so wie jetzt, dann ist das auch schon mal gut.
Die Soziologin Heidi Süß, die kritische Rap- und Männlichkeitsforschung betreibt, über die Rapperin Shirin David und ihr selbstgewähltes, hypersexualisiertes Bild in der Öffentlichkeit.